Seitdem sie vor Wochen die nahen Chinas hinter sich gelassen hatten, waren die Luftschiffe Zhenghe und Liuyang konstant nach Osten gewechselt. Dabei hatten sie ihre Wechselfrequenz nach und nach erhöht, auch wenn, wie Roberta erfahren hatte, die Höchstgeschwindigkeit noch lange nicht erreicht war. Wie flimmernde Bänder wechselten die Welten unter den Twains dahin, kalte oder temperierte, feuchte oder trockene. Die östliche wechselwärtige Geographie entsprach im Großen und Ganzen der Kartierung, die amerikanische Forschungsreisende im Westen erstellt hatten, einschließlich der Unterbrechungen durch Joker verschiedenster Art, die gelegentlich wie Blitzlichter aufflammten. Die Schiffe machten in regelmäßigen Abständen Halt. Dann betraten Mitglieder der Besatzung die betreffende Erde und nahmen dort, unter entsprechenden Schutzmaßnahmen, Messungen vor. Sie beobachteten, sammelten Proben der Geologie, Flora und Fauna und nahmen sogar ungewöhnliche atmosphärische Stichproben mit. Dabei folgten sie der Strategie zur Erforschung der langen Erde, wie sie von Joshua Valiente ein Jahrzehnt zuvor eingeführt worden war und die besagte, dass die Pioniere auf der Erdoberfläche ständig von Kontrolleuren im darüber schwebenden Luftschiff überwacht wurden. Roberta, die von oben zuschaute, machte sich systematische Notizen. Sie passierten einen Meilenstein, 2 Millionen Schritte von der Datum. Gerade näherten sie sich einer ganz besonderen Welt, auf deren Oberfläche Roberta wie geplant ebenfalls hinabsteigen sollte, gemeinsam mit Leutnant Wu Yusei. Die Chinesen waren schon zuvor auf dieser Welt gewesen und hatten sie bis zu einem gewissen Maß erforscht. Für Roberta war diese erste Erkundung als praktische Erfahrung gedacht, wie man ihr erklärte, und das akzeptierte sie. Sie hatte bereits viel Zeit mit Wu Yusei in einer Art Trainingskammer verbracht, wo die Offizierin ihr gezeigt hatte, wie sie ihren Overall anlegen, ihre eigene Wechselbox verwenden und die kleinen Monitore auf den Schultern bedienen sollte. Sie hatte ihr außerdem vorgeführt, wie der Kapitän mittels unauffälliger Kopfhörer mit ihnen sprechen würde und wie die Erste-Hilfe-Ausrüstung, die Notrationen und die Silberdecken zu benutzen waren, falls sie irgendwo strandeten, und wie man mit den Pistolen aus Keramik und Bronze umging, die ihnen ausgehändigt wurden. Roberta hatte sich jedes Stück Ausrüstung und jeden Ablauf vorgenommen, relevante Fragen gestellt und war ihre Übungen immer wieder durchgegangen. Dabei hatte Yusei versucht, die ganze Prozedur ein bisschen aufzulockern. Sie riss in ihrem fehlerhaften Englisch Witze und erfand spielerische Wettbewerbe, um das Training angenehmer zu gestalten. Doch Roberta hatte einfach abgewartet, bis diese Momente vorüber waren und dann geduldig mit ihren Übungen weitergemacht. Nach einiger Zeit gab Yusei sich geschlagen und ging auf Abstand. Roberta hatte so etwas schon öfter beobachtet. Es war nicht so, dass Roberta Golding andere Menschen nicht verstehen konnte. Im Gegenteil, sie verstand sie nur zu gut. Yuseis Versuche, lustig zu sein, waren allzu durchsichtige Bemühungen gewesen, sie zu motivieren, was Roberta sofort durchschaut hatte. Aber Roberta, mit ihrem eigenen Verständnis für innere Notwendigkeit, hatte derlei Ermutigungen von außen überhaupt nicht nötig. Das reichte Wu Yusei als Erklärung jedoch nicht aus, und Roberta erkannte auch das. Mit ihren 15 Jahren war Roberta jemand, der Dinge sah. Das heißt, sie erkannte sie deutlicher als alle anderen um sie herum. Selbstverständlich sah sie auch ihre eigenen Grenzen, zum Beispiel jetzt, als sie sich darauf vorbereitete, zum ersten Mal eine weit entfernte Wechselwelt zu betreten. Sie wusste, dass ihre eigene Ignoranz sie umbringen konnte, oder auch ein dummes Missgeschick, einfach so, im Handumdrehen. Sie sah das und akzeptierte es mit einer Ruhe, die andere in ihrer Umgebung frösteln ließ. Aber wozu sollte man sich selbst in die Tasche lügen? Manchmal dachte sie, dass es bei der Karriere, die sie anstrebte, in erster Linie darum ging, sich von solchen Täuschungen radikal freizumachen. Wie war dieses Universum, in das sie hineingeboren worden war, beschaffen? Warum existierte es überhaupt? Und falls es überhaupt einen Sinn hatte, welchen? Das schienen ihr die einzigen Fragen zu sein, denen sich nachzugehen lohnte. Und die einzige taugliche Technik, die der Mensch zur Beantwortung solcher Fragen entwickelt hatte, war die wissenschaftliche Methode. Eine robuste und sich ständig selbst korrigierende Suche nach der Wahrheit. Trotzdem war ihr im Alter von ungefähr 12 klar geworden, dass sich der bisherige Fortschritt der Wissenschaften, Physik, Chemie, Biologie und all die anderen, bei der Suche nach den wahren Antworten vergleichsweise nur in Zentimetern messen ließ. Die entscheidenden Fragen hatten, so kam es ihr vor, bislang immer nur Theologen und Philosophen gestellt. Leider bestanden ihre Antworten aus einem Brei aus Zweifeln, Selbsttäuschung und ausgemachtem Humbug, der wahrscheinlich mehr Schaden angerichtet als Gutes bewirkt hatte. Trotzdem war es alles, was es in dieser Hinsicht gab. Vorläufig hatte sie sich also, zumindest offiziell, der Theologie und Philosophie verschrieben, ergänzt von Ausflügen in die Naturwissenschaften, wie etwa dieser Expedition. Für die Unterstützung dieser Mission in den Osten der langen Erde hatte sie sogar Stipendien erhalten, vom Vatikan, den Mormonen, von muslimischen Orden sowie von verschiedenen philosophischen Einrichtungen. Im Umgang mit solchen Organisationen hatte sie schnell gelernt, wann sie ihre Ansicht, organisierte Religion sei eine Art Massenwahn, für sich behalten musste. Sie musste mit dem arbeiten, was ihr zur Verfügung stand. Manchmal kam sie sich wie ein Gelehrter im europäischen Mittelalter vor, der sich durch die Ränge der Kirche bis nach oben durchgearbeitet hatte, weil es sonst einfach keine organisierte Gelehrsamkeit gab. Oder als wäre sie sogar noch weiter in die Vergangenheit gefallen und würde mit Hilfe von Steinklingen und Lehmklumpen versuchen, ein Radioteleskop zu bauen. Dennoch machte sie weiter, denn es blieb ihr nichts anderes übrig. Trotz ihrer unbefriedigenden Ausbildung sah Roberta Golding die Welt ganz klar und deutlich vor sich. Sie hatte ein ebenso klares Bild von den Menschen, klarer, als sie sich selbst sehen konnten. Das Menschsein, hatte sie mit 7 Jahren einmal bei einer Philosophieprüfung geantwortet, sei nicht mehr als ein kärglicher Rest, der übrig bleibe, wenn man den verdutzten Schimpansen abziehe. Antworten wie diese hatten sie zu einer vielversprechenden Studentin gemacht. Und in Happy Landings, wo es viele kluge Kinder wie sie gab, war das nie ein Grund gewesen, sie beim Netzball nicht in die Mannschaft zu wählen. Hier jedoch brachten ihr mangelnde Kommunikation, die Angewohnheit, sich in kurzen Vorträgen zu äußern und einfache Fehler bei anderen sofort zu korrigieren, nicht viele Freunde bei der Besatzung ein. Nicht einmal die nachsichtige Yusei wurde warm mit ihr. Das Luftschiff kam über einer passenden Stelle zum Stehen und sandte nach bewährter Routine Aufklärungsraketen und Wetterballons aus, um ein umfassenderes Bild von dieser Welt zu bekommen. Yusei führte Roberta zum Aufzugsdeck und gemeinsam gingen sie ein letztes Mal ihre Ausrüstung durch. Dann fuhren sie zur Oberfläche von Erde Ost 2.201.749 hinab.